Hallo und herzlich willkommen zum Trecker Talk Podcast des New Ideas Think Tank, einem auf die Landtechnik, ja generell die Off-Highway-Branche spezialisierten Beratungsunternehmen. Dieser Podcast ist für alle Landtechnik-Professionals und Begeisterte, die wissen wollen, wie die Branche tickt. Hier erfahren Sie einzigartige Hintergrundinformationen aus erster Hand von den entscheidenden Köpfen der nationalen und internationalen Landtechnikhersteller und Händler. Dadurch bekommen Sie mehr Sicherheit in Ihren Entscheidungen, die Sie auf die Überholspur in eine erfolgreiche Zukunft bringt. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Mein Name ist Dieter Denzer. Für die Aufnahme dieses Podcasts sind mein Geschäftsführerkollege Ilja Führer und ich nach Bad Salgau gereist. Dort ist das Werk für die Futtererntetechnik und den Gutfluss der selbstfahrenden Erntehäcksler, also von Glas. Und unser heutiger Gesprächspartner ist Uli Nicol, Senior Vice President der Produktunit Greenline und Material Handling und eben Standortleiter an dem Werk hier in Bad Salgau. Grüß Gott, lieber Uli.
Ja, Dieter, Ilja, herzlich willkommen. Freue mich, dass ihr heute da seid.
Ja, vielen Dank.
Wir wollen ja die Zuhörer, ich habe es zwar vorgelesen, du bist Senior Vice President, aber irgendwo, bevor wir in das Fachthema einsteigen, also dass die Leute ein bisschen so dich verorten können, die Zuhörer. Du hast eine lange Glashistorie in deiner Vita, aber du hast auch mal, hast du mal einen Abstecher gemacht.
Ja, der Titel erzählt natürlich nicht alles. Ich komme eigentlich auch aus der Landwirtschaft, habe Lehre gemacht, wie Sie es gehört, habe dann Agrarwirtschaft studiert und habe dann mal 1992 als Produktmanager angefangen.
Also hier in Salgau, oder?
In Salgau, ja. Direkt nach dem Studium angefangen. War vorher 3 Jahre auf verschiedenen Milchviehbetrieben und von daher war Salgau natürlich eigentlich ja, von Anfang an das richtige Feld, was mir heute natürlich immer noch Spaß macht. Ja, ich habe dann verschiedene Vertriebs- und Marketingjobs gemacht und war dann auch tatsächlich mal 4 Jahre weg.
Im Rückblick
würde ich die Zeit bei ECO als eine gute Lehrzeit betrachten.
Ja, du hast ja auch einen verantwortungsvollen Posten gehabt. Du durftest dort, also das ganze Thema, da war ja ECO ja auch kurz davor, hat ja die Futtererntetechnik in Feucht übernommen und das hast du doch dann versucht, da auch in eine richtige Richtung zu bringen.
Gut, das Projekt war damals die Überführung der Marke Feller in MF und Fendt und gleichzeitig die Integration der Lely-Technik. Also tolles Projekt. Aber gern bin ich auch dann in die Heimat zurückgekommen.
Das ist auch schon wieder?
Das ist auch schon wieder 4 Jahre her, 2020. Passend zum Lockdown habe ich hier angefangen wieder.
Genau.
Und ja, aber seitdem ist auch schon wieder viel passiert. Deshalb seid ihr ja auch hier. Und
ja, kann man vielleicht auch sagen, wir haben das ja auch zum Anlass genommen. Ihr habt hier eine internationale Pressekonferenz die ganze Woche gehabt. Und ich war über die ganzen letzten drei Jahrzehnte immer wieder hier an dem Standort. Und was ja jetzt wirklich passiert ist, ihr habt ein Riesenprojekt hier laufen, also wir haben gestern den Rundgang gemacht, also hier ist er, ich will jetzt nicht sagen, kein Stein auf dem anderen geblieben, aber ihr habt ja unglaubliche Transformationsprozesse gerade hier.
Das ist richtig und ist natürlich auch eine Herausforderung, unser Standort ist über 100 Jahre alt.
Bautz, oder?
Das war Bautz ab 1909, da begann die industrielle Fertigung von Landmaschinen und Glas kam dann hier an den Standort 1969, da gab es keinen Nachfolger bei Bautz und für Glas war das eine tolle Gelegenheit, das Produktportfolio zu ergänzen. Aber man darf nicht nur sagen, die Übernahme von Bautz, sondern was ja auch noch dazu kam, ganz wichtig, nur ein Jahr später waren die Produktrechte des Häckslers, der Häckseltechnik von der Firma Speiser, die in Göppingen, in der Nähe von Stuttgart ja beheimatet waren, das kam auch an den Standort. Es kamen eben die Konstrukteure hierher, wir haben nicht den Standort übernommen. Aber damit war eben sowohl Futterernte als auch dann Häckseltechnik in Salgau beheimatet. Und das ist auch heute noch so. Ja, wir haben im Prinzip am Standort 2 Produktbereiche, die wir bedienen. Das ist einmal natürlich die klassische Futterernte, Mähen, Wenden, Schwaden. Und das andere, dass wir bis heute, seit 1970, eigentlich der Systemlieferant für den Häcksler sind, was den Gutfluss angeht. Das heißt, hier wird entwickelt und gebaut und wir liefern just in sequence an die Montagelinien Hasewinkel die komplette Gutflusstechnik.
Uli, ihr habt ja gerade das, weil da ist ja unter anderem ja ein Häcksler da gestern gestanden und ich habe das gerade so nochmal vor Augen, 50 Jahre Häckseltechnik und du hast das gestern auch mal kurz bei den Journalisten ja ganz kurz erwähnt, das Thema bei Bautz war ein Scheibenradhäcksler und ihr habt eigentlich mit dem Speiser, das was du gerade schon angesprochen hast, da ist eigentlich schon seitdem, ist eigentlich schon der Trommel. Häcksler da eigentlich. Also ihr habt deswegen 50 Jahre, deswegen habt ihr das auch als Sonderedition, oder? Habt ihr das auf
und
den Namen
drauf,
oder?
Habt ihr auch übernommen, ne? Genau, die Speiser hatte schon den Namen Jaguar.
Genau, eigentlich kam dieser Name damals mit, denn der gezogene Häcksler, den es mit Pickup und zweireigen Maisgebiss gab, damals der erste Trommelhäcksler, der hieß tatsächlich Jaguar. Und aber wie ihr schon erwähnt habt, die Trommel, das war der Schritt. Mit der Trommel ging das Thema Maishäckseln besser und natürlich deutlich mehr Leistung und Schnittqualität im Vergleich zum Scheibenradhäcksler. Der Scheibenradhäcksler ist lange geblieben für Gras, weil er einfach war, kostenmäßig interessant. Aber eigentlich, wenn es um Leistung ging und wenn es um Gras und Mais geht, geht an der Trommel nichts vorbei. Und das war eigentlich die Geburtsstunde dann in 70, dass man diese Technik weiterentwickelt hat zu dem, wie du ja sagst, was wir heute haben.
Zum Marktführer. Zum
Marktführer, ne? 50 Jahre Historie und natürlich auch ein wesentlicher Teil des Umsatzes hier. Ja, wir haben etwa 40% des Umsatzes in Saalgau ist Häckseltechnik, 60% ist Futtererntetechnik. Mhm. Und dann sind wir natürlich dann nur Teil des großen Jaguar-Paketes. Aber das war absolute Meilensteine, strategisch damals alles richtig gemacht und wirkt 50 Jahre nach.
Ja, dürfen wir nochmal zurückgehen, ganz kurz. 55 Jahre Klaas in Bad Saulgau, 32 Jahre bist du hier. Kannst du uns, ich meine 32 Jahre, das ist ja eine lange Zeit im Verhältnis auch zu 55. Was waren denn die großen Meilensteine, die du auch begleitet hast? Nehmen wir diese Echo-Zeit mal raus.
Gut, als ich 92 anfing, war gerade so die Wende vollzogen und wir haben richtig Lehrgeld zahlen dürfen in Ostdeutschland.
Ehrlich?
Ja. Kleines Beispiel Schwader. Uns sind alle Schwaderglocken da drüben auseinandergefallen. Ja, und als ich kam, war sofort ein Projekt gestartet. Wir machen eine Heavy-Duty-Schwaderglocke. Damals unvorstellbar, da haben wir ein Prinzip ja gewählt mit zwei großen Deckeln. Wir mussten 800.000 Mark damals für Werkzeuge ausgeben in 92. Unvorstellbar eigentlich. Aber die Entscheidung im Nachgang auch wieder richtig. Wir haben damit eigentlich die Basis gelegt für diese Profi-Schwader-Familie, wie wir sie heute haben. Ja, wenn man heute zu einem Lohnunternehmer geht, ich denke, jeder wird, wenn er überlegt, eine Maschine zu kaufen, auch sich in Liner Vierkreisen mit anbieten lassen. Also wir haben eigentlich da einen Standard gesetzt, der diesen Flächenanforderungen, Leistungsanforderungen gerecht geworden ist. Das waren die Anfangszeiten. Und so ging das aber bei allen Produktgruppen weiter über den Mähbalken, wie wir heute dann haben, das wir heute erreicht haben mit MaxCut. Das waren konsequente Wege, die sich natürlich auch angepasst haben an die Leistungsanforderungen unserer Kunden. Das ist nicht mehr der Betrieb, der 30 Hektar im ersten Schnitt mäht, sondern der 500 mäht oder auch mehr. Und dafür müssen wir liefern.
Höchste Futterqualität.
Das ist natürlich bei allem, was wir machen, das Ziel. Die Kette muss aufeinander abgestimmt sein und bei allem, was wir überlegen, müssen wir schauen, wie führe ich den Mähbalken, wie entlaste ich den Mähbalken, dass er möglichst wenig Erde mitnimmt, wie ist mein Wender aufgebaut, Zinkenwinkel bis hin zur Steifigkeit des Schwaderzinkens. Das ist natürlich viel Erfahrung, viel Abstimmung, aber am Ende messen wir dann hinten im Silo die Rohasche. Genau. Und ich denke, da ist am Standort in Saalgau jeder drauf geeicht und weiß, was hinten rauskommen muss.
Wir kommen nochmal, ich möchte nochmal zwei Schritte zurückgehen, weil der Rundgang, der hat mich, ich bin ja immer im Rahmen von ein paar Jahren, war ich ja immer wieder hier und habe mir das angeschaut. Und deswegen, was mir halt, also und du hast das gestern auch in einem Slide gezeigt, der Standort von 2000, also das ist alles, was wir ja noch zeitlich ja gut überblicken können, bis jetzt 2024 hat sich der Standort ja, die Standortgröße mehr als verdoppelt und ihr seid in der Stadt drin. Also das, wie habt ihr das überhaupt hingekriegt?
Gut, das war natürlich ein Job von mehreren Jahren, dass wir jede Teilfläche, die wir irgendwie bekommen konnten, erworben haben.
Da war irgendwo der Kaufland war da daneben, dann der Obi Baumarkt. Also wenn ich so, ich habe das alles nur so vor Augen, ja.
Genau, das Kaufland war natürlich nicht ganz ohne, weil wir hatten zum Glück eine Fläche einen Kilometer weg und wir konnten dann mit der Stadt zusammen es hinkriegen, dass wir quasi die Einzelhandelsfläche transferiert haben auf unsere andere Industriefläche und man genau quadratmetermäßig genau getauschen konnte, weil es ja mit Ansiedlung von Einzelhandel nicht einfach ist. Aber wir haben das hingekriegt, das war der größte einzelne Schritt, dieser Flächentausch mit Kaufland. Dann haben wir noch einen Baumarkt dazu gekauft, haben wir ja gestern gezeigt, wir wollten den eigentlich abreißen. Aber dann, als die Märkte sich so positiv entwickelt haben, haben wir kurzerhand entschieden, ihn zur Montagehalle zu machen.
Da sieht man erstmal, was so ein Baumarkt, was der für Hallenfläche hat. Ich bin völlig platt gewesen.
Tja. Ja, das sind 6.000 Quadratmeter Fläche gewesen. Natürlich die Höhe nicht ideal, aber jetzt für das Thema Gutfluss, kompakte Einheiten und auch der Volto, den Wender, den wir
also
da
produzieren. Also zwei, das sind zwei Baulinien.
Genau, drin, zwei Linien haben wir da im Sommer 22 da gestartet und das hat uns natürlich viel Entlastung in der Hauptmontagehalle gebracht. Und war alles richtig zu der Zeit. Wir konnten dann auch entsprechend dann
Uli, sag mal die Flächengröße für die Leute, dass die sich vorstellen können, was das für
eine riesige Fläche ist. Wir sind jetzt etwa bei 18 Hektar Werksfläche plus 5 Hektar, die wir noch außenliegend haben, wo unsere Teststrecke ist, wo wir Lagerflächen noch haben. Also sind wir so etwa bei 23 Hektar, was wir jetzt in der Summe da zusammenfahren konnten. Also klar, das hat jetzt doch Potenzial, dass wir die nächsten auch 10 Jahre hier uns weiterentwickeln können. Wir machen jetzt einen großen Schritt in Richtung neue Inbound-Logistik.
Da waren wir. Was schiebt man da drunter?
Das heißt, alle Teile, die wir von außen zukaufen, werden dort erfasst und dann eingelagert.
Das ist dieses riesige Lager, was jetzt gerade momentan im Bau ist, oder?
Das ist das Lager, was im Bau ist. Wir hatten da früher ein großes Außenlager, wo alle lackierten Schweißkomponenten im Freien gelagert haben. Natürlich nicht ideal. Und wir mussten aber auch, was man gar nicht gesehen hat, wir haben dann auch angemietete Hallen gehabt, weil wir gar nicht eigentlich das ganze Material mehr hier lagern konnten. Und das andere ist natürlich, wenn das dann so gewachsen ist auf dem Gelände, dass man extrem viel Staplerverkehr hat und so weiter. Und das wollen wir eigentlich jetzt bereinigen. Wir docken jetzt diese Halle mit über 9000 Quadratmetern direkt an die Montagehalle an und können dann wirklich dort alles kommissionieren und die Montagelinien entsprechend bestücken und das alles unter Dach lagern, Transport passiert dann nur noch unter Dach.
Jetzt einmal, das war das. Du bist jetzt gerade gar nicht drauf eingegangen, aber also du hast ja, das ist, war ja auch, das hört sich alles so leicht an, aber das war ja eine riesige Erdbewegung. Also das ist ja, ich hätte jetzt mal gesagt, das ist ja, da ist ja, ihr habt ja da 10 Meter Hang abgetragen, also Höhe abgetragen oder irgendwas, oder?
Ja, wir haben eine relativ schwierige Topografie auf dem Gelände und hinter der Montage waren eigentlich zwei Stufen, je 5 Meter,
ja, also doch
die wir Meter, jetzt ja weitgehend abgetragen haben. Das war auch ein Projekt, was von November bis Ende März ging. Glücklicherweise hatten wir einen guten Winter mit wenig Schnee, dass das eigentlich anständig vonstatten lief. Aber ja, da sind viele 1000 LKWs an Boden, ja, rausgefahren worden.
Was ich gut finde, ich meine, wir sind in Baden-Württemberg. Ich glaube, man kann diese Region als Hochlohnregion bezeichnen, dass ihr 23 Hektar Werksfläche habt, dass ihr super produktiv zeigt, dass der Standort Deutschland sich lohnt, hier zu produzieren und zu entwickeln. Wir sprachen gerade über die Werksentwicklung in der Fläche. Wie hat sich denn in den letzten 24 Jahren von 2000 bis 2024 hat sich verdoppelt, die Fläche? Wie hat sich denn die Mitarbeiterschaft entwickelt?
Ja, wir waren eigentlich lange Zeit immer so zwischen 500 und 600 Mitarbeitern. Das war so die, ja, konjunkturabhängig. Mhm. Wir sind jetzt, alle wissen ja, 2024 ist jetzt nicht das beste Jahr, sind wir bei 800 Mitarbeitern und hatten in dem Peakjahr 22 bis 950 Mitarbeiter. Das heißt, wir haben natürlich immer einen gewissen Prozentsatz Leasing-Mitarbeiter.
Und Leihmitarbeiter, so wie man, oder temporäre Arbeitskräfte, wie genau, so schön das heißt im Fachbegriff.
Gell? Das darf 20% nicht überschreiten, aber wir können eben damit relativ gut atmen und wir haben eben diese Konturschwankungen. Wir hatten das 15, 16, jetzt ist dann 24, vielleicht ein bisschen 25. Aber damit kommen wir gut hin, sodass wir also jetzt die komplette Mannschaft an Bord haben und auch nicht vorhaben, jetzt in den nächsten Monaten Kurzarbeit oder irgendwas zu machen. Wir werden also mit der Stammmannschaft durchkommen. Es gibt ein paar Bereiche, wo wir dann in negatives Zeitkonto gehen, gewisse Stunden, aber das ist bisher alles
beherrscht. Uli, lass mal, weil grad, weil du hast ja schon ein bisschen so auf den Markt reflektieren, weil da möchte ich mal gerade nachhaken. Ja. Weil seit der Agritechnik oder vor der Agritechnika war ja schon das großes Thema, dass die Händler sich aufgrund der Liefersituation bei den Herstellern ja immer 2021, 2022 stark bevorratet hatten oder wollten. Hatten. Und dann, ja, auch hatten, aber eben, und dann genau. Sind eigentlich die Maschinen in 23 abgelaufen. Also es war ein großes Thema auch vom VDMA, die Leute, wenn man gesprochen hat, dass zwischen 50% und 60%, weil im Futterernte-Bereich ist es ja tatsächlich so, ihr verkauft in den Fachhandel rein, der bestellt, und ja, dann verkauft der Fachhandel wieder raus. Selling in, selling out heißt das im Fachbegriff. Und dass da eigentlich 50% bis 60% der Maschinen nicht abgeflossen sind in 23, also sprich rübergenommen worden sind in 24. Und das hat natürlich, jetzt drückt es natürlich die Händler in zwei Sachen. Einen, die, und plötzlich die Zinsen, parallel sind die Zinsen plötzlich wieder angestiegen, also die haben mit den Lager, Finanzierungskosten zu kämpfen. Gleichzeitig haben die Hersteller natürlich mit eben, dass keine Aufträge reinkommen. Wie seid ihr, kannst du das so bestätigen? Wie ist die Situation bei Glas? Ich weiß, du hast mir schon vorher im Vorgespräch ein bisschen erzählt, dass du da eigentlich schon, du hast es irgendwie schon ein bisschen kommen sehen. Also habe ich fast das Gefühl.
Gut, ja, die Situation war natürlich in 22, dass viele Händler gar nicht genug Ware bekommen haben. Gleichzeitig war die Liquidität der Händler gut, also hat man natürlich ist man sehr optimistisch in den Frühkauf 23 gegangen. Das war bei uns auch sichtbar, aber wir haben eigentlich dann zwei Filter drüber gelegt. Ja, die Planung aus den Märkten hätte in 23 nochmal zu 10% Wachstum geführt, nach einem exorbitant hohen Jahr 22.
Der schon zu hoch war.
Ja. Der eigentlich auch schon künstlich hoch war. Wir haben dann eigentlich zwei Filter drüber gelegt. Wir haben einmal gesagt, nach den Erfahrungen in 22, wie stabil werden die Lieferketten sein? Und da haben wir gesagt, den trauen wir noch nicht.
Wichtiger Punkt, ganz
genau. Also da haben wir schon mal x Prozent raus. Dann haben wir die zweite Frage gestellt, wie werden sich die Märkte entwickeln? Da haben wir eigentlich gesagt, der wird nicht weiter hochgehen. Das war damals die Annahme aus all dem, was wir so vor Augen hatten.
Ja, ihr habt ja überall viele Tochtergesellschaften weltweit.
Klar, das war ja erstmal eine Bottom-up-Planung. Und eigentlich will man ja, dass der Vertrieb optimistisch plant und dass da auch ein ambitioniertes Ziel ist.
Genau.
Aber am Ende war unser Budget 23, was wir auch festgeschrieben haben, niedriger als das ist in 22. Das heißt, wir haben dann mit Glück und auch vielleicht auch dann einem guten Planungstransparenz, sind wir eigentlich etwas konservativ in das Jahr 23 gegangen.
Das kann man jetzt mal auch sagen. Also ich weiß Händler, ich habe denen einfach die Maschinen nicht geliefert, nee, die bestellt haben, also die Bestellung nicht angenommen. Ja, also sag das mal, weil das ist ja auch die Wahrheit.
Das war schon so, dass wir im Frühkauf nicht alle Aufträge dann akzeptiert haben, auch nicht bestätigt haben. Und zurückzukommen auf deine Zahl eben, 50-60%, also bei uns stand im Endbestand noch ein Dreier davor.
Mhm. Das ist gut.
Also natürlich nicht drei, aber es stand noch ein Dreier davor, das heißt, wir waren etwas erhöht. Aber es
nicht
war
so wie die nicht
so dramatisch. Mhm. Intern haben wir uns natürlich ein bisschen geärgert erst, aber eigentlich war es dann ja positiv. Wir haben bei Futterernte ja keine Endverkaufsstatistiken rund um
die Welt. Sondern nur Selling-In habt ihr.
Sondern wir haben eine Shipment-Statistik und auf Basis Shipment-Statistik haben wir in 23 verloren. Dann guckt man sich erst mal traurig an. Mhm. Aber eigentlich war es, wir haben verloren, weil wir eigentlich künstlich gebremst haben, weil wir gesagt haben, das kann so alles nicht kommen. Das heißt, ich will jetzt natürlich nicht das Jahr schönreden. Es ist knapp, wir werden durchkommen, wir haben alles absteuern können, was erforderlich war. Bestände werden nicht das Zielniveau erreichen. Ja, das zieht sich sicher noch was in das nächste Jahr, in der Industrie gesamt, aber auch bei uns. Aber ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt die Mannschaft beschäftigen können, keine Bremsspur dahinlegen müssen.
Ja, und der Wettbewerber bauen also stark. Also das hört man ja, man geht in Kurzarbeit, also man... Spelle hier oben da, die haben ja schon im Herbst da, haben die ja schon kurzerweile
jetzt andere. Ist ja auch konsequent gewesen.
Ja, aber du sagst, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du gerade vorhin ja gesagt, ihr habt nur die temporären Arbeitskräfte
abgebaut.
Aber ansonsten seid ihr nicht in die Stammbelegschaft gegangen, oder?
Nein, wir haben sogar noch ein paar Befristete dann eigentlich noch final übernommen, die richtig gut waren. Und haben ein bisschen mehr, wir arbeiten etwas mit Negativkonten, aber das sind
alles im Bereich. Was ist da darunter zu verstehen von den
Zuhörern? Das heißt, die haben nachher ein Zeitkonto vielleicht mit minus 80 oder minus 100 Stunden. Das arbeiten dann die Mitarbeiter im nächsten Jahr wieder rein.
Okay.
Sie kriegen aber immer das gleiche Gehalt. Das heißt, es gibt keine Gehaltsabzüge, sondern wir haben eben, in der Vergangenheit war es ja so, wir haben mit Zeitkonten gekämpft, die hoch waren, wie man die wieder abbaut.
Genau.
Aber das Gleiche geht natürlich auch in die andere Richtung.
Das hat die Gewerkschaft,
Gewerkschaftsthema. War eben wirklich super Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Wir haben eigentlich gesagt, wir versprechen euch, wir werfen keine Leute hier raus. Ja, die Mannschaft bleibt an Bord und ihr helft uns
ein bisschen
in der Flexibilität. Trotz so einer Volatilität, also das ist schon gut.
Ja, nein, das war wirklich, und das ist natürlich auch hier, hilft natürlich auch in der Motivation und an dem Standort. Und wir haben eben Fluktuation, wir haben die riesen Volatilität die letzten Jahre
gehabt. Ja.
Ja, in 22 haben wir permanent die Leute heimgeschickt, dann haben wir gesagt, jetzt kommst du aber Samstag wieder, jetzt haben wir wieder Material. Ja, dann ist Urlaub. Nee, Urlaub ist schwierig. Wir müssen jetzt die Maschinen noch fertig machen. Bleibt mal hier. Jetzt haben wir wieder, ihr schraubt erst die Maschinen fertig, dann geht da Anfang September in Urlaub. Also das geht nur, wenn dann auch wirklich hier die Mannschaft es versteht und mitzieht. Und ich meine, was ich mir angewohnt habe, ist, die Betriebsversammlung bei mir beginnt immer mit 10 Minuten Kunde und Markt. Und nicht hier gleich in die Zahlen, sondern wir gucken uns an, wie geht es unserem Kunde. was geht am Milchmarkt ab, was genau macht der Preis, was macht die Milchanlieferung, wie ist der Absatz Milch, Käse, ja, wo geht die Reise hin? Und dann kommt man über das Business-Barometer zu den eigenen Zahlen. Das ist der Kunde, das ist die Stimmung in der Industrie und jetzt gucken wir uns unsere Zahlen an. Und dann kriegst du auch die Leute ein bisschen mitgenommen, dass das also nicht irgendwie eine Sache ist von denen da oben, die irgendein komisches Zeug planen, sondern wenn sie Verständnis haben für unseren Kunde, dann ziehen sie auch mit.
Ja, du hast es gerade ein paar gute Dinge Stichwort rein, ja, Stichwort jetzt genau. für einen Punkt, mit Verständnis und so weiter, also was ja schon erstmal draußen den Markt, weil das hat es ja so nicht gegeben, dass das Glas sich aus einem Segment zurückgezogen hat. Ich will auf das Thema Kakos raus, also dass ihr die Erntewegen eingestellt habt. Das hat ja, das hat er schon mal auch, weil du sagst, Verständnis bei den Mitarbeitern, bei den Kunden. Erzähl mal da die Beweggründe nochmal da dafür.
Gut, die ganze Basis für das, was wir eben schon besprochen haben, Baumaßnahmen, ist natürlich eigentlich unser Strategieprozess.
Das hat einen Namen.
Ja, wir haben ein bisschen einen Pushy-Namen gewählt, Forage Go, mit Ausrufezeichen, nach dem Motto, hier, wir wollen weiter, wir wollen den Kurs fortsetzen, wir wollen weiter wachsen und der Untertitel ist dann Together for More Performance, weil das Konzept natürlich alle Bereiche mit einschließt, also Produktmanagement und Entwicklung, sprich die Produktroadmap, dann natürlich das Gesamtentwicklung, Wachstum des Unternehmens und dann, was heißt das für unsere Produktion, damit ich das überhaupt umsetzen kann. Und in dem Zusammenhang haben wir natürlich die Marktsegmente beleuchtet und überlegt, wo geht die Marktentwicklung hin, wo haben wir Wachstumspotenzial.
Ja, aber auch Kapazitäten hier an der Produktion,
das glaube ich war ja ganz entscheidend. Was heißt das dann für die Fertigung? Ja, weil als ich dann wieder da war, war natürlich schon das Thema hier, das geht alles nicht mehr, wir kommen nicht mehr zu wenig Platz. Und der Ladewagen hatte natürlich die größte Montagefläche.
Klar.
Das Produkt ist klar, ist ein großes Produkt, viele Takte, ganz logisch. Und dann haben wir eigentlich gesehen, so von dem Wachstumspotenzial, und zwar beide Schienen, natürlich hier Futterernte, aber natürlich auch Häcksler, neues Orbis, Stichwort, da war ein riesen Push da. Und dann haben wir eigentlich gesagt, okay, der Ladewagen, so wie er jetzt ist, passt er nicht rein. Und dann haben wir Szenarien durchgespielt, bauen wir ihn woanders selber. Lassen wir ihn woanders bauen oder geben wir ihn raus? Wir haben eigentlich alles durchdekliniert. Und was erstaunlich war, ich meine, ich hatte bei dieser Entscheidung dann generell zu sagen, wir machen es nicht mehr selber, wenig Freunde. Weil wir natürlich zum einen Mitarbeiter haben, die mit Herzblut das Ding entwickeln und auch dann produziert haben. Und zum anderen natürlich von Vertriebskollegen auch kam, ja, wie kann das sein?
Unser Händler, das ist ja Teil von ihr wollt jetzt Systemlieferant oder seid Systemlieferant und ist ein wesentliches Teil, die Transporttechnik.
Da war die Anforderung, wir hätten gern, dass auch unser Handel wieder Zugang zu einem Ladewagen bekommt. So, und das war ich dann so meine Aufgabenstellung, mit der ich los bin. Und da gab es natürlich nicht so viele potenzielle Ansprechpartner, aber einer war eben der Josef Fliegel und ich war natürlich happy, dass er auf die Idee angesprungen ist und sich dann überlegt hat, wie kann er so ein Produkt, er ist ja Transportlogistik-Spezialist, kann er das in sein Portfolio einbauen?
Ja, das hatte er ja nicht, also von der Exing, das waren wie die Puzzlesteine, die
für haben zueinandergefügt. Portfolio-Erweiterung,
Bereicherung. Erweiterung und dann waren wir uns auch eigentlich innerhalb von 3 Monaten war das Thema durch und dann haben wir angefangen wirklich das alles zu verlagern und wir haben ja auch gesagt, wir geben hier ein Kit weiter, mit dem man Ladewagen produzieren kann. Er hat nicht nur Zeichnungen bekommen, wir haben alle Montageeinrichtungen, das ganze komplette Fertigungskonzept übergeben und haben dann auch bis von Tag 1, Aufbau der Montagelinie, bis dann die Maschinen, die ersten über den Prüftakt gingen, weiter unterstützt und das war auch kein Problem. Unsere Ladewagenjungs, die waren so happy, da sind immer 3er, 5er Teams losgefahren, Montag, Freitag zurückgekommen.
Super.
Und das war wirklich so ein Projekt zwischen Freunden und auf der anderen Seite waren wir auch froh, dass er jetzt dann da ist. Und nicht umsonst haben wir ja gestern die 2 Cargos
in der Fliegel,
der Transportwagen mit auf dem Feld gehabt.
Um ja, die haben auch, weil du sagst Cargos, Fliegel, Cargos, ihr habt auch den Produktnamen ja an Fliegel weitergegeben.
Und das hing ja dann auch an dem Wunsch, wir wollen, dass unser Handel Zugang hat. War jetzt also klar, dann muss ich den Namen mitgeben, dass der Wiedererkennungseffekt da ist. Und man hat es ja gesehen, passt prima.
Ja.
Und
Kann man noch mal einen Schritt zurück, weil das war, ich fand das sehr gut, das ist deutlich geworden, warum ihr das gemacht habt. Wenn wir Forage Go und wir würden mal sagen, die perspektivische Marktentwicklung für die Futterernte, ihr seid in Nordamerika unterwegs, ihr seid in allen Wachstumsmärkten unternehmen, wenn wir Tierhaltung, Biomassenproduktion sehen, was ist da der Fokus oder wo seht ihr die größte Marktentwicklung für Klaas in diesem Segment auf euren Märkten?
Gut, wenn wir über Futterernte reden, ist ja klar, da ist erstmal natürlich der große Markt EU und dann Nordamerika. Das sind sicher erstmal die Fokusregionen und da sehen wir natürlich, wie stark das auseinandergeht von Erntebedingungen. Es gibt neue Pflanzen, die verstärkt kommen, wie Sudangras, ja, 1,50, 2 Meter hoch. Mhm. Auf der anderen Seite den kritischen Luzernebauer, der Qualitätsheu produzieren will, der Allgäuer, der 5-6 Schnitte macht. Gleichzeitig aber auch Biomasse, mehr GPS jetzt für Biogasanlagen. Das heißt, wir haben natürlich eine riesen Varianz und das führt auch dazu, dass wir hier permanent, jetzt wie in diesem Jahr, dann auch neue Modelle von Schmetterlingsmähwerken, spezifisch natürlich, weil Mähwerk ist erstmal das erste Kernprodukt, vorstellen, wie der Schmetterlingsmähwerk mit den Schnecken und wie weitere Versionen der Bänder, Mähwerke, Abzinken oder Walzenaufbereiter. Also da ist echt brutal viel in Bewegung, aber auf der anderen Seite, wenn du die Marktsegmente abdecken willst, musst du jeweils mit leistungsfähiger Technik dabei sein.
Ja, stellen wir mal gerade da, ihr habt ja, wenn ich jetzt nochmal rekapituliere, ihr habt jetzt hier gestern oder die Tage jetzt jeweils in den einzelnen, für die einzelnen Ländergruppen, habt ihr glaube ich 7 neue Butterfly und dann letztes Jahr noch 2 dazu. Ihr habt jetzt allein 9 verschiedene, innerhalb jetzt kürzester Zeit 9 verschiedene Butterfly-Mehrwerkskombinationen präsentiert.
Das ist richtig. Das eine sind Revisionen, aber auch komplett neue Modelle jetzt ergänzt in das Programm.
Jetzt sagen wir mal ein bisschen was dazu. Also das, wo die sich also die allein im Aufbereiten oder im Heckbereich, also bei der Mähbalken ist immer der gleiche, oder?
Mähbalken ist immer der gleiche. Wir haben natürlich viele Verbesserungen eingeführt auf Feature-Ebene. Also ich nehme jetzt mal ein Bandmähwerk hier, das Thema Slope Control, ja, Hangsteuerung, dass wir an der Hanglage den Auflagedruck unterschiedlich bei den Mäheinheiten haben, um eine Stabilität zu haben. Oder aber das Belt Boost, das heißt hier die Geschwindigkeit der Bänder angepasst werden kann an die Hanglage, sprich bergauf dreht das Band schneller.
Und das macht es automatisch,
wie bergab, oder? Das macht er automatisch. Also da sind wir in vielen Themen dran. Dann eben ganz neu jetzt diese Schneckentechnik. Da sind wir nicht die Ersten am Markt, aber...
Haben wir gesehen, funktioniert ja super.
Funktioniert.
Ja, aber gern mal was dazu. Genau, was macht eure unter anders?
Gut, unsere Schnecke hat natürlich zwei Feature, wo wir uns etwas unterscheiden. Zum einen haben wir eine konische Schnecke, das heißt, die wird zur Mitte größer. Durchmesser größer.
Logisch, also muss sie in die Richtung, wo sie transportiert.
In die Richtung, wo sie transportiert, damit wir das Futter dann auch eben komplett gut durchkriegen. Dann können wir unsere Schnecke hydraulisch hochheben, dass wir also als ein ganz normales Mähwerk ohne Aufbereiter nutzen können. Das Futter läuft dann nicht über die Schnecke, sondern liegt eigentlich wie ein ganz normales Scheibenmäher dann
Breitablage
am Boden. Das waren zwei Feature, wo wir gesagt haben, da wollten wir uns gern unterscheiden und halten wir für wichtig, dass diese gewisse Universalität da ist. Das ist kein Aufbereiter-Mähwerk, aber es ging ja auch darum, neben dem Bandmähwerk, was aufwendig, aber sehr natürlich flexibel ist, weil Bandmähwerk, ich kann mit und ohne...
Also Band für die Zuhörer, die sie nicht so auskennen, da geht es darum, dass was die Mähwerke, also die drei Mähwerke, Frontheck, die beiden Heckmähwerke in einem Butterfly-Mähwerk, also in der Mähwerkskombination, dass die das aufnehmen und zur Mitte, also oder je nachdem, das kann in allen, kann ja auch seitlich abgelegt werden. Sag mal da was dazu, was die Bänder oder was diese Technik, warum die so forciert wird.
Gut, zum einen eben, wie du sagst, Flexibilität, das heißt, ich kann mit dem normalen Triple Mower mit Aufbereiter eben breit ablegen. Ich kann dann beide Bänder benutzen, lege einen zentralen Schwart ab, wo ich direkt mit dem Häcksler hinterher fahre. Oder aber ich habe ein Band oben und kann dann 18, 12 machen. Das heißt, ich lege immer den äußeren Schwart rein zweimal und dann habe ich 12 Meter, was ich mit dem 4-Kreis-Schwart zusammenfahren kann. Habe dann also 18 Meter im Schwart, also bin komplett flexibel.
Prozessoptimierung ist das eigentlich, ne? Wenn man sagt, Arbeitskräfte sind ein Thema, wenn ich es zusammenschwaden kann, auf einen spare ich mir einen weiteren Schlepper, dann kann der Häcksler rüberfahren.
Ja, und ich kann auch mehr Kunden bedienen. Ich kann mich besser an die Kundenbedürfnisse anpassen. Ich kann beim einen hier GPS mailen, dann gehe ich zum nächsten Mail in den dritten Schnitt.
Richtig.
Der will aber Heu machen, der will also natürlich das Breitliegen haben. Das ist für den Lohnunternehmer eigentlich das Ideale, dass er alle Kunden bedienen kann. Wenn wir dann Schneckenmähwerk angucken, da geht es darum, wie kann ich kostengünstig einen zentralen Schwad machen. Hm. Ja, ich habe die Zusatzfunktion Breitablage, aber eigentlich geht es darum, hier, ich spare mir den Aufbereiter, ich habe die Schnecke, die nimmt sauber das Futter vom Mähbalken weg und ich habe einen Schwad.
Ist ja im Grunde die Schnecke ja auch, ist ja gleichzeitig ein Stück weit der Aufbereiter.
Ja, gewisserweise wird jetzt nicht so konsequent wie ein echter Walzenaufbereiter oder ein Zinken, aber er fördert natürlich prozesssicher, auch ohne Aufbereiter. Und denkt, das sind zwei Segmente, hängt davon ab, was der Schwerpunkt des Kunden ist, wie viel Fläche der Kunde hat und so bieten wir eigentlich zwei Preissegmente.
Und ich sage mal, ihr habt jetzt eben so viele verschiedene Mähkombinationen. Wie teilen sich das auf? Weil das, ihr habt Rollenaufbereiter, ihr habt Zinkenaufbereiter, ihr habt jetzt das Band, dann habt ihr noch die Spirale. Kannst du irgendwas sagen, wo gehen die meisten Einheiten hin?
Ein großer Anteil in der Eigenmechanisierung sind natürlich die einfachen Schmetterlinge ohne Aufbereiter.
Sogar ohne Aufbereiter.
Wenn der Landwirt hier mit maximal 200 PS oder drunter sich selbst eigenmechanisiert, kein Thema. Erstaunlicherweise nimmt der Walzenaufbereiter zu, den wir in Europa eigentlich gar nicht so richtig angeguckt haben, es sei denn in den Regionen mit Luzern, aber hier eigentlich nicht. Was wir aber jetzt gelernt haben, ist mit den Bandmähwerken, dass dieser Walzenaufbereiter in allen Futterarten, wir haben es ja gestern auch gesehen, in diesem GPS hier 1,50 Meter hoch, der zieht das in jedem Fall durch. Ein genau. Zinkenaufbereiter bei bestimmten Futterarten fängt da an und die Matte taucht in das Zinkenpaket ein. Und dann kostet es richtig Kraft. Durch den Walzenaufbereiter kriegen wir Speed da drauf und haben eine super Beschickung des Bandes, sodass jetzt auch hier in Ländern wie Deutschland oder in den Grasregionen durch eben den höheren Anteil Biomasse plötzlich der Walzenaufbereiter kommt, weil er in dieser Kombination mit dem Band top funktioniert.
Mhm. Mhm. Paar Stichworte. Vektorklappung, Scherengetriebe und diesen Doppelrollenantrieb. Da habt ihr ja spannende Sachen gemacht, was jetzt an den einzelnen Stationen. Kannst du ein paar Worte dazu sagen oder ist es zu technisch?
Na, können wir kurz. Vektorklappung. Okay. Also die Aufgabe ist ja immer, wie kann ich eine breite Arbeitsbreite günstig darstellen?
Und das Günstige, damit du den Straßentransport also, breite anheizt.
Wichtige Sache, 4 Meter.
Und 4 Meter hoch.
Ja, und in dem Moment, wo ich anfange, Drehstellen und Fahrwerk zu machen, dann wird es teuer. Also haben wir versucht, wie kriegen wir unseren 3,80 Meter Mähbalken in eine Transporthöhe von 4 Meter unter. Und das war eben dann das Thema bei diesem Disco 10-10, also 10 Meter 10 Arbeitsbreite, dass ich leicht mich nach hinten abwinkel. Haben lang die viele gezweifelt, das geht nicht und Schwerpunkt ist aber halb so wild, weil da reden wir über die Maschinen ohne Aufbereiter, einfach große Arbeitsbreite, trotzdem kompakt bauen und das ist die Vektorklappung, dass wir erst hoch und dann nach hinten schwenken, um dann genau unter mit entsprechender Bodenfreiheit dann in 4 Meter zu bleiben. Ja, Stichwort Scherengetriebe ist jetzt eigentlich ja kein technisches Wunderwerk, es geht einfach darum, wie können wir 100% sicher die Walzen antreiben. Wir haben eben gesagt, hohe Massen, Biomasse, beschicken von den Bändern. Mhm. Weiß natürlich klar, ich muss beide Walzen antreiben und muss natürlich gucken, dass sie bei den Massen, wo da immer Bewegung ist, die Walzen gehen richtig auseinander. Bei einer schönen Luzerne passiert da nicht viel. Genau. Aber in so einem Bestand wie gestern, da geht eine Matte durch und dann muss das im Prinzip komplett die ganze Zeit arbeiten können. Und daraus entstand dieses Scherengetriebe, das wir jetzt da als Doppelwalzenantrieb da anbieten.
Ja, aber das ist alles jetzt mal viel, viel Mechanik, aber ihr habt ja jetzt auch gestern ja auch in dem Stichwort Automation, Autonomie, KI. Und da ist mir also gestern, also zum Beispiel ihr, diesen Mähwerkskombinationen, da steckt ja auch schon jede Menge Automation auch drin, weil das ist ja nichts anderes wie Fahrerentlastung, Uli, oder? Also sag mal was dazu, dieses zum Beispiel, dass der anpassen könnt in Hanglagen, wir sind hier im Allgäu, habt ihr viel Hanglagen, also ihr versucht ja immer im Rahmen, beste Qualität, auch solche Dinge konstruktiv und immer auch mit intelligenter Steuerung letztlich abzubilden.
Gut, es sind ja eigentlich zwei Aspekte. Das eine ist, wir müssen die Automation auch bei der Futterernte vorantreiben, weil das dann die Basis ist auch für meine Autonomie. Das heißt, wir müssen ja gucken, dass wir den Prozess der Einzelmaschine bestmöglich erfassen und auch bewerten können. Die Maschine muss ja dann irgendwann dem autonomen Traktor sagen können, die Arbeitsqualität passt oder halt, Vorsicht, hier stimmt was nicht, hier ich habe Streifen gelassen, ich habe Da geht natürlich die Entwicklung hin. Auf dem Weg dazu kommen dann, wie du gesagt hast, solche Sachen, eine Hangregelung oder an Hangneigung angepasste Drehzahl der Bänder. Das sind alle so kleine Schritte, dass man sagt, wir können den Prozess automatisieren, um dann auch irgendwann mal vielleicht an einen...
Also Automation ist im Grunde ein Stück weit eine Etappe zur Autonomie.
Kann man das so sagen? Das ist die Basis, das muss das Implement, das muss die Anbaumaschine bringen, damit das ganze System funktionieren kann nachher. Und wir sind eigentlich dabei, weil wir haben nicht laufend Versuchsträger, versuchen eigentlich das ganze Thema, wie können wir noch mehr Daten erfassen, wie können wir mit verschiedenster Sensorik eben auch Störsituationen erfassen. Und das ist natürlich ein weiter Weg. Aber natürlich die Kunst ist, wenn wir hier über Markteinführung reden, dass ich natürlich auch sicher sein muss, ich führe was ein, was der Kunde entweder in echter Erleichterung der Arbeit wahrnimmt oder rechnen kann.
Technisch möglich ist viel. Lass mich mal ganz teilen, weil wir sind gerade auf dem Weg Automation zur Autonomie. Ihr habt ja gestern hier den Journalisten auch mal so eine Lösung ihr bringt ja auch neue Bänder und das habt ihr mit so einem Exit mal vorgeführt. Sag mal da, weil ich glaube, da lässt sich es auch ganz gut erklären an dem, oder nochmal schon gleich nachschärfen.
Gut, das ist der Vendor natürlich nicht die intelligenteste Maschine in der Kette, aber wir haben es aus zwei Gründen gezeigt. Einmal, um natürlich das in das Bewusstsein der Leute zu kriegen, dass das wird schrittweise kommen. Das andere ist, warum haben wir uns für den Vendor entschieden? Eigentlich ist das Wenden ähnlich wie Stoppelbearbeitung. Das sind so Tätigkeiten, die will eigentlich keiner gern machen. Ja, und dann da müssen wir eigentlich gucken, wie können wir dann in diesem Autonomiebereich wirklich die weniger anspruchsvollen Tätigkeiten dann auch autonom machen. Aber da habe ich natürlich jetzt noch kein Beispiel, um sagen zu können, hier der Wender, der kann schon seine Streuqualität detektieren. Aber auch das wird kommen, da bin ich überzeugt, dass wir das kameratechnisch irgendwann haben, dass man sagt, ich kann sehen, ob die Streuqualität ordentlich ist und nicht da irgendwo ein Zinken fehlt. Aber das sind natürlich die Themen. Aber erstmal, wir müssen es den Leuten näher bringen. Wir spielen mit Exit auf allen Ebenen, mit allen Anwendungen.
Herr Glashalt ist ja beteiligt am Exit.
Also genau, wir sind ja Gesellschafter.
Ja. Aber vielleicht, weil für die Zuhörer, wenn die hören, neuer Wender, kannst du ein paar Stichworte zu den, was da ist, sind ja, glaube ich, zwei Bau. Ja, wir haben die zwei verschiedenen Bau, also, oder? Und dann die in verschiedenen Varianten.
Ja, diese neuen Modelle mit Fahrwerk sind 13 und 15 Meter Arbeitsbreite. Nein, brauchen wir nicht da uns verstecken. Wir waren bei den großen Fahrwerkswändern sicher nicht der Platzhirsch. Aber jetzt haben wir wirklich zwei tolle
Modelle. Die habt ihr also auf einer Lafette. Also ihr fahrt
auf der Lafette, genau. Wir hatten vorher eine 13 Meter Maschine, aber keine 15 Meter. Das heißt, jetzt haben wir eine neue Plattform mit Lafette, 13 und 15 Meter. Die gibt es dann wahlweise auch mit einer Lenkung im Feld, sprich, dass wir im Feld dann das Fahrwerk, was ja auch für die Abtastung zuständig ist, dann auch als Nachlauflenkung haben, Wunsch auf Wunsch. Generell sind wir sehr kompakt, wir brauchen keine Lenkung für die Straße, aber das ist wahlweise eben verfügbar, Nachlauflenkung fürs Feld.
Haben wir ja gesehen, ist ja großartig, ja. Aber bei den Arbeitsbreiten macht das auch Sinn, gerade im Vorgewende, wenn man einmal dreht, ist das schon gut.
Absolut,
ja. Absolut. Ja, ja, ihr seid eine Hochautomatisierungsunternehmen, wo ihr überall unterwegs seid mit Autonomie-Themen, was wir gestern gesehen haben. Könnt ihr was zu Forschungsprojekten sagen oder zu Ideen im Bereich der Fotoerntetechnik, was ihr plant? Ich meine, wir haben ja ein bisschen was gesehen. Vielleicht.
Ja, wir zeigen ja jedes Jahr was. Das heißt, von daher, das wird auch nicht das letzte Jahr sein. Nein, wie gesagt, das Thema Mähwerke ist im Moment absolut im Fokus. Ja, bei dem Thema Schwader...
Der will mal was sagen, weil du sagst im Fokus, also für die Zuhörer. Eben ist gestern mal auch gesagt worden, ihr könnt am Tag über 80, also wenn es läuft, wenn alles ist, dann baut ihr am Tag über 80 Mähbalken. In der Stunde. Am Tag. Also das ist, also eure Fertigungskapazität, die ist schon entsprechend hoch und deswegen... Also
ja gut, der Mähbalken ist sicher, das darf man natürlich jetzt nicht hochrechnen auf 200 Tage, aber nein, die Mähbalkenlinie haben wir 2015 in Betrieb genommen, ist auch teilautomatisiert, ist wirklich ein Schmuckstück und ich vergleiche eigentlich unseren Mähbalken immer mit einer Rolex, weil einfach da so viele Detailideen drin sind, angefangen von dem Kontur, des Gehäuses, was uns einfach einen Wahnsinnsüberschnitt ergibt. Aber ich hatte es eben gesagt an dem Beispiel für den Liner, für diese Wanne des Maple, für diese Kontur brauchen wir eine 3000 Tonnen Presse. So, da gibt es in Deutschland nicht so viele. Nee. Aber auch hier haben wir gesagt, Mensch, wir glauben an diese Geometrie und das hat sich ja bewahrheitet.
Also sag mal was, das gibt ja immer viel Diskussion, geschraubte, geschweißte Wanne. Ihr habt ja, sag mal, ein paar Argumente, die für die geschraubte Wanne sprechen. Weil ja, da seid ihr ja ein totaler Verfechter dafür.
Wir sind totaler Verfechter, wir werden da auch dabei bleiben. Da ist eine gewisse Verwindungsflexibilität da. Es lässt sich hervorragend montieren. Und weil, wenn du ein geschweißtes Gehäuse hast, musst du ja seitlich alles reinfummeln. Jetzt kann man sagen, ja, ihr müsst den ganzen Wahnsinn schrauben. Aber genau das Schrauben ist ein Automat, macht ein Roboter. Mhm. Ja, wir setzen die Module ein, der Roboter schraubt das. Es ist alles dokumentiert, jeder einzelne Schraubvorgang, jeder Mähbalken.
Drehmoment ist alles,
bei gewissen Arbeitsbreiten wissen wir alle, wenn wir über große Arbeitsbreiten Verbindungen zusammenfügen, ob Nieten oder Schrauben oder Schweißen. Beim Schweißen über weite Strecken, von oben oder unten, hast du auch immer ein bisschen das Thema Verwindung. Jede Schweißnaht verändert das Gefüge im Stahl und dann hat man auch...
Ich würde sogar das Thema Fliegen reinbringen. Also da ist man bewusst, da hat man ja auch, da nietet man, da schraubt man. Also wie du richtig sagst, da hat man gewisse Torsionsmöglichkeiten. Also der ist nicht so verwindungssteif, sondern der ist verwindungsflexibel. Ja, also der, ja, und, das ist, glaube ich, ist das euer...
Und ich
auf dem baut ihr auf, oder? In der Argumentation.
Ja, weil da sind wir all die Jahre sehr gut gefahren. Und wenn gerade auf unserem Betrieb, wo wir gestern waren... Mhm. Der hat einen Frontmähwerker zu verkaufen und sagt da rief mich dann jemand an und fragt, ist da ein Max-Cut-Balken drin, schon in dem Mähwerk?
Was ging über früher?
Der aktuelle Balken, den wir jetzt haben, der ist vor 10 Jahren eingeführt worden. Ja. Da fragt der Kunde, ist in der Maschine ein Max-Cut-Balken drin? Okay, dann kaufe ich das. Mhm. Ja, sprich,
für Haltbarkeit
und Haltbarkeit, und was wir damit erreicht haben, ist natürlich auch Gebrauchtmaschinenwert. Der Balken ist bekannt für seine Schnittqualität, aber dass er auch hält. Und auch, denke ich, der Glasverkäufer fängt mit dem Mähbalken an. Und das geht ja bis hin, ich hatte neulich Besucher, dann habe ich erzählt, hier, die haben keine Ahnung von Landwirtschaft. Und dann habe ich gesagt, hier, wir haben linke und rechte Klingen und es ist nicht immer wichtig, ist, dass sie nicht falsch anmontiert werden. Genau. Dann habe ich die gefragt, was glaubt ihr denn, welche Klinge an die Scheibe mit dem roten Käppchen kommt? Ah ja, die linke. Ja, das war jetzt, weil das sind... Die Kappe ist rot, weil die linke ist, dass die Eselsbrücke ist. Die rote Kappe ist links, also da kommt das linke linksdrehende Messer hin.
Ja, ja.
Also deshalb sage ich, da ist viel Detailideen und Liebe drin. Und das wird natürlich auch vom Markt honoriert.
Ich finde, was uns auffällt, Dieter und ich, wir sind ja häufig mit den Technikherstellern unterwegs, noch bei den Händlern. Was ich finde, was die Glas-Mähwerke ausmacht, dass die einfach laufruhig sind. Wenn die anlaufen, wenn die starten und im Futter sind, natürlich macht ein Mähwerk Resonanzen, aber die Glas-Mähwerke, die laufen einfach ruhig. Das ist so, finde ich, was man ganz subjektiv mitnimmt.
Gut, das ist die Konstruktion. Dann auch im Herstellverfahren der Zahnräder. Das ist natürlich dann nicht das Billigste.
Ja.
Und dann sind geschliffen. Also ja, das macht was aus.
Aber Stichwort billig ist ganz gut. Es gibt nur Wettbewerber. Wir haben die Situation, wie wir sie haben, in Deutschland ist ein Hochlohnland und. Es gibt ja doch relativ viele Wettbewerber aus Osteuropa. Polen, Tschechien, Slowakei und. Wie kommt ihr... Irgendwann werden wir noch, wahrscheinlich noch Inder oder sonst was kommen. Wie kommt ihr mit dieser Situation der preisgünstigeren Wettbewerber zurecht?
Gut, wir kennen natürlich alle diese Hersteller, aber man muss ja immer auch das Gesamtpaket sehen. Zum einen versuchen wir natürlich immer einen Schritt voraus zu sein, auch technisch.
Ich meine, das seid ihr auch.
Wir ärgern uns auf der einen Seite, auf der anderen Seite können wir stolz sein, dass viele uns kopieren. Ja, auf der anderen Seite, das ist eine, wir müssen unser Produkt State of the Art halten, aber wir müssen natürlich auch ehrlich sagen, dass das Paket Produkt und Vertriebspartner, also Service, dass das eigentlich am Ende den Erfolg für den Kunde ausmacht. Ja, das heißt, wir brauchen auch jemanden, und das haben wir draußen, starke Vertriebspartner, die den Service in der Ernte dann auch rund um die Uhr und am Wochenende sicherstellen können. Und da trennt sich dann Spreu vom Weizen. Und von daher ist das bei uns nicht täglich. Einmal im Jahr gucken wir uns die Firmen an und überlegen natürlich, was macht der gerade, wo will der hin, wo wird er vielleicht regional auch verstärkt auftauchen. Aber im Täglichen reden wir mit denen über die Qualitätshersteller und mit denen wollen wir uns messen.
Uli, große Arbeitsbreiten, du hast es jetzt mehrmals angesprochen. Gibt es ja Wettbewerber, dann gibt es ja auch eben aus dem Osten, die auf der Lafette auch aufsatteln. Mhm. Ihr selber hattet ja auch mit dem Cougar mal so was, ein richtiges, einen richtigen
ja, Selbstfahrer.
Ja, den Selbstfahrer mit wahnsinnigen Arbeitsbreiten. War der seiner Zeit zu weit voraus oder wie würdest du das jetzt würdest einordnen? Weil die anderen versuchen ja mit großen Arbeitsbreiten tatsächlich ja eben auf den Markt zu kommen, aber ihr seid da wieder ausgestiegen. Was
Ja, also das war schon so. Der Cougar war damals seiner Zeit voraus, weil es zu wenig Kunden gab, die diese
15 Meter oder wie viel
14 Meter haben wir gehabt, ja. Diese Maschine auslasten konnte. Es gibt noch Freaks, die heute noch damit fahren. Ich habe auch noch selber einen, den habe ich in der Halle stehen, müssen wir irgendwann restaurieren. Nein, war ein extrem tolles Projekt, leider natürlich als Einzelprojekt nicht erfolgreich. Aber der Erfolg der Schmetterlingsmähwerke rührt genau daher. Beim Cougar hatten wir 7 Meter Ausleger. Wir haben erstmals dreiteilige Antriebsstränge, Gelenkwellen gehabt. Wir haben dieses ganze Thema hydraulische Entlastung extrem viel gelernt. So, das heißt, für Sauger war das ein Glücksfall.
Der ist ja hier gebaut worden, oder? Oder zumindest
die Technik dazu. Wir haben die Mehrheiten gebaut. Genau, das heißt, unsere Kollegen in Hasewinkel, die waren dann nicht so erfreut, weil die haben das Auto gemacht und da sind natürlich nicht so viele gebaut worden. Aber für Klaas in Summe würde ich sagen, war das ein Glücksfall, weil damit haben wir einen riesen Schritt an Erfahrung gemacht. Und das, was wir heute haben, ist nämlich genau das, Erfahrung aus dem Cougar mit großen Arbeitsbreiten, hohen Vorfahrtsgeschwindigkeiten zu lernen. Und am Ende, wenn wir jetzt über Futterernte, reden wir ja nicht isoliert, sondern unsere Aufgabe im Konzern ist natürlich auch hier diese Häckselkette bestmöglich zu unterstützen. Also ich sehe auch
dass die Sachen integriert, also oder sag ich mal im Fluss
sind. Ja, auch jetzt einfach von der ganzen Abstimmung. Mhm. Wir sind eigentlich, für mich ist ein Dreifach-Mähwerk und ein Vierkreidelschwader auch ein Vorsatzgerät des Häckslers.
Sehe ich auch so.
Mhm. Ja, also du kannst die schönste Pickup haben, wenn der Schwad, der da vorne liegt, nicht optimal ist, passt das nicht. So sieht's wenn die aus. Flächenleistung nicht zusammenpasst, dann kannst du noch 200 PS draufpacken, es kommt nicht mehr im Silo an. Das heißt, das ist ja und das ist auch das Ideale natürlich, was wir hier am Standort haben. Wir machen Mähen, Wenden, Schwaden und haben die Prozesstechnik Häcksler auch hier. Das heißt, dieser Austausch ist ja permanent da. Ja, was geht da weiter? Wie müssen wir beschicken? Und das ist aber auch das haben wir unser Bewusstsein. Wir reden immer über die Häckselkette. Und
früher habt ihr mal, ich kann mich nur gut an diese Kampagne Volle Kanne erinnern. Das hat das eigentlich zum Ausdruck gebracht, oder? Eigentlich ganz gut. Das war eigentlich, da war da auch eurer Zeit voraus mit der Kampagne.
Das war irgendwie Ende der 90er Jahre, ja. Nein, das steckt ja das, was wir auch schon diskutiert haben, hinter. Ich muss angepasste Erntesysteme haben. Ich muss das Thema Futterqualität im Fokus haben. Und dann ist die Kanne natürlich, oder der Tank, heute dann lieber der 10.000 oder 20.000 Liter Tank, ist dann auch irgendwann voll. Nein, ich denke, das ist so ein bisschen unsere Genetik. In den Produktbereichen Futterernte und dann der Jaguar.
Was mir gestern auch aufgefallen ist, also eigentlich sagt man ja, du hast vorhin Bautz, das wird seit 100 Jahren oder was gibt es Mähen, Wenden, Schwaden eigentlich auch in mechanisierter Form. Mhm. Und trotzdem gibt sich immer wieder was Neues. Also was mir so ganz hängen geblieben ist, Stichwort Kunststoffabstreifer plötzlich, also dass sowas geht. Erzähl mal was dazu.
Genau.
Erzähl mal was
dazu. Ja, gut, das Thema natürlich.
Ja. Neue Materialien, also das ist das, ja. Erzähl mal was dazu.
Ja, das haben wir, klar, wir gucken uns natürlich auch an, wo sind die Belastungen an der Pickup, was passiert da? Unser Blechabstreifer, die ist natürlich extrem belastet. Man sieht es ja auch früher gesehen, schneidet sich teilweise sogar in den Zinken ein, ja, Stahl auf Stahl. Und mit diesem hochfesten, zähen Kunststoff, den wir da jetzt haben, haben wir zum einen eben keine Beschädigung des Zinkens und gleichzeitig eine hohe Dauerhaltbarkeit. Und wie ihr gesehen habt, wir haben einen Schnellverschluss da an dem Abstreifer dran. Mhm. Wenn dann tatsächlich mal ein Zinken krumm geht, kann ich quasi mit einem einfachen Schraubenzieher den Abstreifer wegmachen, kann den Zinken wegschrauben und ersetzen und wieder zumachen. Also es sind Detailweiterentwicklungen, neben natürlich das Thema Leistungsfähigkeit und so weiter, der Pickup, wo wir dann permanent verbessern. Und wir werden das ja auch dann, wir sehen es jetzt an der Presse, die Pickup, das wird sich dann irgendwann dann auch durchsetzen bei den anderen Pickups.
Pickup, gutes Stichwort. Das ist wenn man so mal ein bisschen auch links und rechts auf die Wettbewerber schaut, dann ist ja mit eben Stichwort Pickup, sind ja die Bandschwader. Also da gibt es ja doch eine ganze Reihe, die jetzt da auf dem Markt sind, weil natürlich auch Kundenanforderungen, das Thema, also aus der Luzerne, aus dem Luzerne-Anbau, glaube ich, kommt das ja ganz stark. Wie steht ihr euch? Oder wie du als eben, ja, du bist ja der geistige Kopf, der das ja nach vorne treibt. Gibt es da ein Projekt im Rahmen Forage Go?
Wir haben im Moment kein Serienentwicklungsprojekt, weil das Ganze beginnt mit dem Business Case. Und zwar mit dem Business Case für den Hersteller und mit dem Business Case für den Kunde. Ja, und das eins ist klar, also wie gesagt, der Merger ist für uns nichts Neues, weil wir haben Pickups, wir haben Bänder, wir wissen, wie ein Merger auszusehen hat.
Aber Fakt Merger ist ein Bandschwader, also für die Leute, genau. Also der erst einmal aufnimmt mit der Pickup und dann übergibt auf ein Band und zusammenführt. Aber also glaube ich nur mal kurz beschrieben, oder?
Aber die Kosten pro Meter Arbeitsbreite sind natürlich deutlich höher, bis doppelt so hoch, je nach Konfiguration pro Meter Arbeitsbreite.
Doppelt so hoch?
Wenn man die ganz großen Maschinen anschaut, also die top-ausgestatteten Modelle, aber auf jeden Fall ist deutlich teurer. Und deshalb sehe ich im Moment noch keinen Business Case für uns, der wirklich die entsprechende Stückzahl mal Entwicklungskosten durchrechnet, aber auch für den Kunde. Ist, sagen wir, in Europa nach wie vor der Kreiselschwader das Maß der Dinge. Richtig, in den USA gibt es Anwendungen, wo er dabei ist, aber deshalb haben wir hier noch nicht Vollgas gegeben, weil wir eigentlich sagen, wir haben in den anderen Projekten, die wir laufen haben, sehen wir mehr Potenzial. Und man sieht es ja auch, alles was veröffentlicht worden ist, die Tests sind ja jetzt dann eher auch, ja, erzählen nicht die Story, die wir uns teilweise im Prospekt erzählen. Sprich, der Rohaschegehalt ist nicht so, dass der plötzlich nicht mehr existiert bei einem Bandschwader.
Genau, das ist das
Thema. Das ist ja bisher nicht wirklich so in unseren Breiten nicht darstellbar. Von daher verspüren wir den Druck nicht so massiv und in den engen Spots oder in den USA, dann hat auch mal ein Händler dann eine andere Maschine. Aber das sind Stückzahlen, die sind fast homöopathisch.
Das denke aber ich auch. Weil wir haben vorhin mal über Leistung und Mehrleistung. Die Wettbewerber zum Beispiel, die haben ja auch, Schwaden ist ja ein wesentliches Kriterium dann ja für die Häckselkette und der Schwader ist ja oft einmal auch der begrenzende Faktor dann auch. Die gehen halt auch schon auf 6 Kreiseln. Also das ist wie seht ihr euch da aufgestellt?
Ja, wir hatten das Thema vor 20 Jahren schon auf dem Tablett, haben aber jetzt, wo wir entschieden haben, die 4-Kreis-Schwader komplett neu aufzusetzen, war das kein Thema. Also wir hatten damals vor 20 Jahren Prototypen laufen. Die haben wir dann nach 2 Jahren im Schuppen.
Also als 6-Kreiselschwader?
Als 6-Kreiselschwader haben wir dann zusammengeschnitten und verschrottet, weil einfach das zweimal Übergeben des Futters eben einfach weder die Schwadform positiv beeinflusst natürlich und auch nicht den Rohaschegehalt. Ja, ich ziehe das Futter zu weit über den Boden, da kommt das System dann an Grenzen. Deshalb war für uns das dann nach der Vorentwicklungstätigkeit kein Thema mehr.
Macht keinen Sinn. Genau. Eine Frage, die würde ich wichtig finden. Wir waren ja gestern an dem Class Connect Stand, was ihr macht. Wie wichtig werden denn Fahrerassistenzsysteme in der Futtererntetechnik?
Gut, ich sehe das genauso wie die Automation. Natürlich, je mehr ich den Fahrer entlasten kann, je mehr Leistung hat der nachher. Ja, also ob das jetzt natürlich sein GPS-System ist, was jetzt nicht wirklich neu ist, aber auch Assistenzsystem aus der Maschine. Ja, wir haben mehr Geschwindigkeiten von 15 und mehr km/h in riesigen Massen. Jedes Feature, was da auf den Markt gebracht werden kann, ist willkommen. Und da bleiben wir dran. Da kann ich jetzt nicht erzählen, was wir nächstes und übernächstes Jahr haben werden. Aber das bleibt natürlich Intelligenz. Bleibt jetzt, klar, dieses frisch jetzt eingeführt Section Control zum Beispiel beim Liner, ist jetzt ein so ein Feature, einfach erleichtern des Wendens im Feld. Mhm. Logisch, das geht weiter.
Also der tut automatisch, wenn er rausfährt, wenn praktisch unregelmäßige Flächen, dass der dann
Sauber, die Ecken sauber rechnen, trotzdem aber dann eben das
Auto rechtzeitig aushebt, ja.
Genau.
Über Hangautomatik hatten wir gesprochen, Fahrspurplanung, das seid ihr sowieso Meister, das könnt ihr alles, also ihr könnt schon sehr, sehr viel abbilden, um den Fahrer zu entlasten. Ich habe ja gestern auch kurz auf dem Schlepper gesessen, ich finde, ihr habt ganz, ganz viel gemacht für den Fahrer. Also ihr habt nach wie vor, trotz, dass wir einen Eckboot hatten, mein subjektiver Eindruck ist, dass ihr einen ganz, ganz hohen Fokus auf den Bediener, der auf der Maschine sitzt. Egal, ob das jetzt der Häcksler ist, der neue, oder ob das der Schlepper ist. Also das ist ja komfortabel wie im Maybach, der ja auch aus dieser Gegend stammte.
Gut, ich meine, Man-Machine-Interface ist natürlich immer wichtig und die anderen geben sich ja auch sehr viel Mühe. Das heißt, es ist natürlich ein starker Fokus mit dem, was in der Kabine stattfindet und wie der Fahrer leicht die Maschine bedienen kann. Wobei natürlich mein Ding als Implementhersteller ist, wie kriege ich möglichst leicht die Maschine hinten dran und dann dem Schlepper erzählt, was er zu tun hat. Aber natürlich der Fahrer braucht das Interface vorne.
Was die aber auch betonen, was ich natürlich auch als praktizierender Landwirt, was ein Riesenthema ist, weil der Gesetzgeber da ja eine Situation geschaffen hat für uns Landwirte, das Thema Wildrettung, Kitzrettung. Ich weiß, ihr seid da auch seit vielen Jahren dran, also eben für den Anwender, weil, sag jetzt mal, ich als Landwirt, ich will auch kein Kitz da drin haben. Wir wissen alle, dass, und ich selber habe das wirklich im eigenen Betrieb schon erlebt mit Botulismus, dass mir 8 Tiere, weil eben das Leichengift ist so hochgiftig, also ich will das auch nicht haben da drin, aber der Gesetzgeber hat es ja in der Form noch, sag jetzt mal, übertrumpft, dass das heute ja fast schlimmer ist, einen Menschen, also ein Tier zu mähen, als wie einen Menschen irgendwie zu verletzen.
Na, ist ein ganz wichtiges Thema geworden, auch aus der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Wir sind eigentlich schon über 20 Jahre dran gewesen. Wir haben ganz am Anfang natürlich angefangen mit irgendwas am Traktor angebauten Sensorik, sind da aber relativ schnell weggekommen, weil einfach natürlich am Traktor angebaut die Reaktionszeit bei den Mähgeschwindigkeiten, die wir halt haben, eigentlich zu niedrig ist.
Also Wettbewerber machen es? Also ihr seid jetzt kein
Fehler davon? Nein, haben wir jetzt die letzten 10 Jahre gar nichts mehr gemacht, okay, in die Richtung. Wir haben eigentlich sehr stark uns konzentriert auf die Drohne, haben da auch schon vor vielen Jahren geförderte Projekte gehabt mit dem DLR, also Deutsche Gesellschaft Luft- und Raumfahrt, im Pfaffenhofen und so weiter, haben da eigentlich dieses Thema vorangetrieben. Dann war so die erste Hürde, die wir hatten, okay, ja, Drohne, Wärmebildkamera, man kriegt das auch hin irgendwo. Aber dann das Problem, wenn du nicht vor 8 draußen warst, dann kann nachher die Kamera nicht mehr Maulwurfshaufen.
Genau, wir haben um 5 Uhr angefangen, oder 4 dieses Jahr.
Das ist natürlich immer der Stand, aber da sehen wir jetzt auch, dass sich die ganze Technik weiterentwickelt. Wir werden da hinkommen, dass wir auch tagsüber durch Algorithmen, durch einfach viele Datenmengen, die wir jetzt haben, wirklich die Kamera auch noch bei Tag selektieren kann zwischen wirklich einem Erdhaufen und dem Rehkitz. Und ich denke, dass es etabliert sich derart stark und man sieht ja hier auch selbst in unserem Umfeld, wie viele Jagdgemeinschaften oder da zusammenkommen und ihre Drohnen haben.
Ja, ihr habt das ja, das war noch nie bei der Vorführung, dass ein Hersteller bei der Vorführung, ihr habt das auch ganz offensiv gezeigt, abgefahren. Also alle Flächen, die wir gestern da irgendwo gemäht haben, die habt ihr abgeflogen. Da waren die Bilder, also das konnte man ja sehen. Also das ist bei euch irgendwo ein Stück weit. Ihr baut es zwar nicht selber, aber ihr seid ja irgendwie da beteiligt bei denen, oder?
Wir sind da sehr intensiv im Austausch und haben das zusammen auch
immer weiter. Sag mal den Hersteller nochmal, das ist
eher Thermal Drones, ja.
Thermal Drones, also steckt da.
Das und die ist ja wirklich extrem viel rein investiert, passt in die Welt. Wir unterstützen auch solche Gemeinschaften mit Infos oder helfen auch bei Erstellen von Mähfibeln. Wie gesagt, wenn sich da Vereine an uns wenden, dass wir einfach den Austausch hinkriegen, ja, dass nicht jeder das neu erfindet, dass man einfach sagt, ich informiere erstmal meine Bauern, wie man ideal mäht, damit man möglichst, wenn denn Tiere drin sind, vielleicht noch eine Fluchtchance haben. Und das andere ist natürlich dann auch einfach die Verbindung herstellen zu der entsprechenden Technik, wenn Jagdverbände oder wer auch immer investieren will, dass die dann auch die neueste Technik haben. Also ich glaube, das kommt in den Bereich, ob man das noch weiter automatisieren kann, wird man sehen, aber da ist viel in Bewegung. Wichtig ist erstmal die Detektion auch bei höheren Temperaturen.
Aber nicht kombiniert mit direktem Mähen, das ist also nicht euer Ansatz?
Im Moment nicht. Würde ich auch sagen, da fehlt vielleicht auch technologisch noch was. Aber das andere muss ja auch sehen, wenn ich es absätzig hinbekomme, ist natürlich immer auch muss Leute haben, dann ist es natürlich besser, als wenn der Fahrer dreimal absteigen muss, dann das raustragen muss. Hm. Aber ich würde sagen, never say never. Da wird einiges passieren und eventuell auch mit der Exit-Schnittstelle dass man dann schon auch eine Verknüpfung herstellt damit. Warum nicht? Weil wenn wir dann Richtung Automatisierung gehen und autonom unterwegs sind, dann kommt die Frage natürlich noch anders, kann das dann nicht die Maschine selber machen, beziehungsweise zumindest mal das detektieren und umfährt das Hindernis, dann habe ich es natürlich umfahren, dann steht da was. Aber das wird weitergehen.
Also ist noch nicht die Endstufe?
Ich glaube nicht, wir haben ein funktionierendes System. Wie gesagt, wir werden
immer besser. Ein absetziges
mit der Kameratechnik. Wir können dann auch noch im Laufe des Vormittags detektieren, damit das Zeitfenster größer machen. Weil das Problem ja ist, wenn dann bei gutem Wetter alle auf einmal mähen wollen, dann kommen die Kollegen dann auch nicht nach. Also von daher denke ich, dass in irgendeiner Form absetzig muss es sein. Wir können es nicht fest am Mähwerk anbauen. Zumindest mal nicht mechanisch anbauen. Ob die Drohne mal dem Traktor folgt irgendwann, das werden wir sehen. Aber das, im Moment würde ich sagen, wir haben einen guten Stand erreicht und können auch die gesetzlichen Anforderungen, kann der Landwirt oder der Jäger erfüllen.
Ich teile das. Das ist auch praktikabel, weil wenn wir betrachten teilweise, dass wir ja auch zum Teil mit sehr alten Traktoren fahren, wo sollen die Technik her haben, um da irgendwelche Technik drauf zu fahren, die das erkennen können. Das ist nicht möglich.
Ja. Eigentlich, ich glaube, wir haben jetzt gerade so einen richtigen Bogen über, komplett über, oder fällt dir noch was ein, oder dann Uli?
Nein, technisch sind wir eigentlich einmal über alles geflogen. Wir sind natürlich jetzt
bei der Drohne zu bleiben, gell?
Ja, genau. Der zurück zur Drohne, kommen wir zurück zur Baustelle, weil die überfliegen wir auch täglich, die Baustelle, um zu dokumentieren. Nein, unser Fokus ist natürlich jetzt, diese Maschinen, die wir alle gezeigt haben, sauber in den Markt zu bringen, gleichzeitig hier unsere Projekt mit der doch 50 Millionen Euro jetzt zum Abschluss zu bringen. Und dann denken wir, dass in 26 die Welt dann viel freundlicher aussehen wird, als sie jetzt aussieht, was die Märkte angeht. Und dann freuen wir uns, dass wir dann in neuem Layout mit neuem Materialfluss unsere Märkte bedienen können.
Denkst du, dass in 2026, dass du da dann alles dann wirklich so auch produzieren könnt wie?
Ja, das ist unser Anspruch, da geht es eigentlich keinen Weg
dran vorbei. Ja, aber wir sind jetzt schon Mitte 24, also die Bauprojekte, die jetzt noch laufen, nimmt auch noch
Zeit. Die werden wir weitgehend, also bis auf ganz, ganz wenige Kleinigkeiten sind wir durch. Und ich denke, wenn wir jetzt auch dann, das 25er Jahr wird aus Marktsicht dann auch nochmal etwas ruhiger sein. Und dann in 26 gehe ich davon aus, geht das nach oben.
Dein Wort in Gottes Gehörgang, wie es so schön heißt. Uli, das war ein gutes Schlusswort. Das war der Trecker Talk Podcast mit Uli Nicol. Und uns gibt es schon bald wieder, überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf der Homepage ist New Ideas Think Tank. Bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie uns wohlgesonnen. Ihr Dieter Denzer
und Ilja Führer. Vielen Dank.
Ja, danke euch. Schön, dass ihr da
wart. Danke.